Atemweg.
Zwei Organe in unserem Körper sind auf ganz besondere Art und Weise miteinander verbunden. Nämlich mit einem eigenen Kreislauf. Sie wissen natürlich, von welchen Organen ich rede, Herz und Lunge. Ich finde ja, diese Tatsache zeigt schon, wie eng diese beiden Organe zusammenarbeiten, ja, wie besonders die Beziehung ist. Und genau dieser engmaschigen Beziehung wollen wir uns in der heutigen Ausgabe Atemweg widmen. Wir blicken in die Praxis und wollen herausfinden, ob diese engmaschige Beziehung auch zwischen der pneumologischen und kardiologischen Fachpraxis besteht. Wie eng und gut arbeiten diese zusammen? Und wann ist eine Zusammenarbeit überhaupt erforderlich? Und was ist hier wichtig? Unsere beiden Gäste werden uns all dies aus eigener Erfahrung schildern können, denn ihre Praxen sind eng miteinander verbunden. Beide sind niedergelassen im Medicenter Germering, einer Gemeinschaftspraxis für Prävention, Diagnostik und Therapie. Professorin Katrin Kahnert als Pneumologin und Dr. Christoph Schumann als Kardiologe. Und die beiden sind mir zugeschaltet aus Germering und ich freue mich, dass sie das sind und sage Hallo und guten Tag nach München.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und Professorin Kahnert, Sie waren ja schon mal zu Gast bei Atemweg und haben seinerzeit mit Farhud Akrami in unserer 17. Ausgabe Atemweg über Adhärenz bei COPD gesprochen. Sie beide haben aufgezeigt, was wichtig ist, und wie die fach- und hausärztliche Praxis unterstützen kann, die PatientInnen eben bei einer erfolgreichen Therapie. Bleiben wir doch bei der COPD als eine der häufigsten Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, einer sehr relevanten Erkrankungen. Hier sind ja kardiovaskuläre Folgeerkrankungen sehr häufig. Holen Sie uns doch mal ab, wie schauen Sie denn jetzt aus der Perspektive der Pneumologin auf dieses Risiko an Folgeerkrankungen im kardiovaskulären Kontext?
Also die kardiovaskulären Erkrankungen sind für uns ganz relevant, aber auch die Komorbiditäten an sich bei COPD-Patienten. Wir wissen, 90% aller Patienten haben mindestens eine Komorbidität und sogar 50% der Patienten haben drei und mehr Komorbiditäten. Die kardiovaskulären Erkrankungen sind die häufigsten, aber auch die gefährlichsten. Ungefähr ein Drittel unserer Patienten verstirbt tatsächlich auch an einem kardiovaskulären Ereignis. Das heißt, wenn wir natürlich über Prognosen, Verbesserung sprechen, müssen wir diese Erkrankungen definitiv im Blick haben. Warum ist das so? Wir haben natürlich viele gemeinsame Risikofaktoren, allen voran das Zigarettenrauchen, aber auch ein höheres Lebensalter bei kardialen Erkrankungen, aber auch bei der COPD und die Immobilität. Und dann gibt es einen Faktor, das ist die Inflammation, die sozusagen von der Lungenerkrankung COPD ausgeht und so ein Overspill macht, auch auf andere Organsysteme, insbesondere auch auf die Gefäße. Und hier ist es natürlich wichtig, dass wir das sehen als Pneumologe. Und wir haben jetzt immer mehr Daten gesehen, auch aus großen Studien, dass insbesondere die Exazerbationen, also sozusagen der maximale inflammatorische Trigger, ein Event darstellt, wo das Risiko ansteigt. Also nach einer schweren Exazerbation sehen wir ein bis zu 10-fach erhöhtes Risiko oder sogar mehr für ein schweres kardiovaskuläres Event in den ersten 4 Wochen nach der Exazerbation. Und das Risiko bleibt zwar etwas geringer, aber über 12 Monate erhalten. Also wirklich Daten, die wir nicht verachten können, wo wir wirklich drauf gucken müssen.
Also maximal relevant für die Praxis, für die Betroffenen. Diese Perspektive jetzt aus der pneumologischen Praxis, wie schaut denn der Kardiologe auf diese Komorbiditäten?
Ja, auch in der Kardiologie wächst die Awareness für diese Komorbiditäten, insbesondere, wie schon angesprochen, die gemeinsamen Risikofaktoren. Dies zeigt sich zunehmend auch in kardiologischen Publikationen. Zwar ist in den kardiologischen Leitlinien die COPD noch nicht als Risikofaktor aufgeführt, aber es gibt eine sehr schöne Veröffentlichung aus dem European Heart Journal von Anfang letzten Jahres. Hier wird schön auf die gemeinsamen Risikofaktoren für kardiale und pulmonale Erkrankungen eingegangen. Und wenn man sich die Daten anschaut, könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht in Zukunft neben diesen Risikofaktoren auch die COPD selber als Risikofaktor, als behandelbarer Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen angesehen wird und so in die Leitlinien aufgenommen wird.
Jetzt haben Sie gerade die Perspektive aufgemacht, Herr Dr. Schumann, und gesagt, die COPD eben auch aus der kardiologischen Perspektive relevant. Die Zahlen sind eindeutig. Jetzt könnte ich ja ketzerisch sagen, also eigentlich kann das ja jetzt nicht die Aufgabe der kardiologischen Praxis sein. Das müsste doch die pneumologische Praxis regeln. Also die KollegInnen müssten doch einfach hier besser hinschauen und Exazerbationen vermeiden oder so, oder?
Ja, genau, das wäre super. Also wenn die kardialen Risikofaktoren nicht richtig behandeln, sind die schuld, wenn unsere Patienten mehr Events bekommen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich könnte mir durchaus ein kardiologisches Basisassessment bei Risikopatienten durch unsere pneumologischen Kolleginnen und Kollegen vorstellen.
Professorin Karnert, wäre es was für die Praxis? Also kann man sich das vorstellen?
Man kann das auf jeden Fall leisten. Also wer hat jetzt eine aktuelle Studie gesehen, die ja sogar in Lancet publiziert wurden, wo sich niederländische Kollegen angeguckt haben, was passiert denn, wenn wir bei COPD-Patienten ein einfaches EKG machen und eine Pro-BNP-Messung. Und allein durch wirklich basale Maßnahmen konnten 50% mehr Patienten mit einer kardiovaskulären Erkrankung identifiziert werden. Trotzdem muss man natürlich sagen, manchmal reicht es natürlich nicht. Und wenn man den harten klinischen Verdacht hat, dass der Patient eine kardiovaskuläre Begleiterkrankung haben könnte, dann müssen wir dich doch wieder ins Boot holen, Christoph. Dann kommen die Patienten natürlich zum Kardiologen und müssen genauer evaluiert werden. Aber natürlich hatte Herr Schumann recht, wenn er sagt, wir müssen die inhalative Therapie beachten. Oft wird es ja von den Patienten so als Püsterchen wahrgenommen. Der Effekt wird oft gar nicht so als wichtig erachtet wie eine Blutdrucktablette. Aber wir wissen, dass eben durch eine optimale inhalative Therapie sich künftige Exazerbationen verhindern lassen, damit vielleicht auch Events. Und ich finde, das ist auch was bei den Kardiologen vielleicht gar nicht so bekannt ist, eine optimale duale Bronchodilatation verbessert bei stark überblähten COPD-Patienten beispielsweise auch die linksventrikuläre Füllung. Also wir haben auch durch die Therapie einen positiven Effekt auf das Herz, sodass man wirklich sagen kann, am Schluss ist es wieder ein Zusammenspiel von beiden Sachen.
Und klar ist es auch nicht so einfach, wie wir das jetzt überspitzt dargestellt haben. Trotzdem nochmal zurückgedacht, also Sie haben gerade gesagt, die leitliniengerechte Therapie ist das A und O und es ist eben nicht nur ein Püsterchen, um diesen Ausdruck nochmal aufzunehmen. In dem Kontext erinnere ich mich an eine Aussage von Professor Vogelmeier. Damals ging es in unserer Atemweg-Episode um Awareness für COPD. Und da hat er sich rausgenommen, er ist selber Kardiologe, zu sagen, ja, wir haben aber auch eine hohe Dunkelziffer von Menschen mit COPD, die in der kardiologischen Praxis sind und da nicht diagnostiziert werden, also die gar nicht auffallen sozusagen. Und er hat daraus eben gesagt, wir müssen auch hier mehr Awareness schaffen. Holen Sie uns doch mal ab. Muss auch die kardiologische Praxis aufmerksamer werden und vielleicht nicht diagnostizierte Menschen mit COPD besser erkennen?
Ja, ich denke schon. Natürlich muss sich die Kardiologie auch der hohen Prävalenz gemeinsamer kardialer und pulmonaler Erkrankungen bewusst sein oder noch bewusster werden. Insbesondere dann, wenn wir Patienten mit Dyspnoe haben, die von kardiologischer Seite her durchdiagnostiziert wurden, therapiert wurden und die Dyspnoe persistiert. Oder allerspätestens dann, wenn wir die kardiale Therapie dann noch weiter eskalieren und uns wundern, warum hat denn der Patient immer noch Luftnot. Spätestens dann muss man daran denken, dass hier auch eine Lungenerkrankung, eine komorbide Lungenerkrankung vorliegen kann und uns an die Kolleginnen und Kollegen der Lungenmedizin wenden. Denn wie man sich oft genug betonen kann, eine konsequente Therapie der Lungenerkrankung verbessert dann auch die Symptomatik und das Outcome unserer kardiologischen Patienten. Wie wir in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit aber erfahren, ist es oft auch schon wichtig, nicht erst bei persistierender Dyspnoe, sondern auch bei der Präsentation mit dem Leitsymptom Dyspnoe, wenn einem jetzt nicht sofort eine kardiale kausale Ursache ins Auge springt, hier ein gemeinsames Workup des Patienten zu starten, gemeinsam kardiologisch und pneumologisch.
Jetzt haben Sie es gesagt, Sie können gemeinsam kardiologisch, pneumologisch auf die PatientInnen schauen. Lassen Sie uns noch mal kurz bei der kardiologischen Praxis bleiben. Wie vertraut ist denn überhaupt die kardiologische Praxis mit der COPD-Therapie? Also das Püsterchen, ich nehme das noch mal auf, Professorin Karnert, ist ja in der pneumologischen Praxis. Natürlich ist die COPD-Therapie hier Usus, ne? Das ist ja eine Kernaufgabe. Aber wie sieht das in der kardiologischen Praxis aus?
Ja, die Kardiologen wissen natürlich schon, dass es Patienten gibt, die Püsterchen brauchen. Aber die spezifische Expertise für die Therapie, glaube ich, fehlt uns dann doch. Das ist vielleicht so ähnlich wie beim Diabetes mellitus, ja auch ein sehr wichtiger Risikofaktor und eine Begleiterkrankung bei kardiovaskulären Erkrankungen, aber wir sind uns gewohnt, dass es hier für Diabetologen gibt und für die Lungenerkrankung gibt es unsere Kollegen von der Pneumologie. Also leider ist hier Kenntnis der spezifischen Therapien der Kardiologie nicht sehr weit verbreitet. Aber nochmal, vielleicht ist es auch besonders wichtig, daran zu denken, dass eine konsequente Therapie der Lungenerkrankung, des Diabetes und der anderen Begleiterkrankungen wichtig ist und dem Spezialisten dann zuzuführen. Und insbesondere was die COPD oder Lungenerkrankung angeht, müssen wir vielleicht als Kardiologen bei der Diagnostik, ich denke zum Beispiel insbesondere an Belastungstests, bei Tests auf eine Myokardischemie, an die Limitationen unserer Patienten mit zum Beispiel COPD denken.
Mhm. Mhm. Auch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, die können Sie in Anführungsstrichen natürlich nicht so ausreizen wie jemanden, genau, der da nicht eingeschränkt ist. Ja. Sie haben es ja eben selber aufgenommen. Wir haben es so ein bisschen zugespitzt, weil im Vorgespräch wurde auch klar, Sie kennen sich schon lange und Sie kennen sich sehr gut. Sie arbeiten eng miteinander zusammen. Jetzt lassen Sie uns den Blick in diesem Kontext doch noch ein bisschen weiten. Also von der COPD, was sind noch andere mögliche Herausforderungen, wo Pneumologie, wo Kardiologie gemeinsam denken muss oder aber respektive die eine Disziplin die andere auch mitdenken sollte? Sie haben ja eins schon gerade angesprochen, einfach bei der Diagnostik auf die Limitationen Rücksicht nehmen. Was ist noch wichtig?
Aus meiner Sicht wichtig, dass man sich wirklich bewusst macht, sobald der Patient eine Lungenerkrankung hat. Das haben wir zum Beispiel in der COSICONET-Studie gesehen, wird das Symptom Dyspnoe immer der Lungenerkrankung zugeordnet. Und viele kardiovaskuläre Erkrankungen bleiben unerkannt. Das heißt, alleine die Awareness ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Aber wir sollten wirklich auch als Pneumologen dran denken, der Patient hat optimale Therapie, ist dual bronchodilatiert, hat eine gute Exazerbationsprophylaxe, hat weiter Probleme, gibt es nicht zum Beispiel auch eine kardiovaskuläre Stauung als Ursache für die Luftnot, Herzinsuffizienz, ganz wesentlicher Aspekt, eine koronare Herzerkrankung. Und ich glaube, wir werden jetzt auch noch besser, falls das Lungenkrebs-Screening wirklich kommt, werden wir noch mehr thorakale Bildgebung von unseren Patienten sehen. Und ich hoffe da auch wirklich sehr auf eine automatisierte Auswertung. Wir wissen aus Studiendaten bereits, dass eine Koronarkalkbestimmung beispielsweise auch bei den nativen CT-Thorax-Scans möglich ist. Und spätestens dann, wenn wir da jemanden sehen, der hat Koronarkalk, viel Aortenkalk, dann macht es, glaube ich, Sinn, dass wir die Patienten nochmal auch bei den Kollegen vorstellen.
Da drücken wir uns natürlich allen die Daumen. Zum einen, dass das Screening kommt und zum anderen, dass wir mit der Digitalisierung voranschreiten und diese Mittel dann auch nutzen, die wir dann effektiv einsetzen können. Ihre kardiologische Perspektive noch darauf. Also was sind noch weitere Dinge, wo Sie sagen, da müssen wir Pneumologie mitdenken als Kardiologen?
Zunächst noch kurz, weil du die Studie angesprochen hast, COSICONET und das das Symptom Dyspnoe immer der Lunge zugeordnet wird. Als Kardiologe hat man eher genau den gegenteiligen Eindruck, wenn man die Zuweisungen sieht. Man denkt, ein Patient stellt sich beim Hausarzt oder beim Zuweiser mit Luftnot vor und wird als erstes sofort zum Kardiologen überwiesen. Wo wir schon gesagt haben, hier müssen wir einfach gemeinsam denken und nicht das Leitsymptom immer dem eigenen Organsystem zuordnen. Das nächste ist, wenn wir Hinweise unabhängig von Luft und jetzt zum Beispiel auf eine Rechtsherzbelastung oder einen Lungenhochdruck haben, egal wie symptomatisch der Patient ist, auch das, denke ich, muss man immer in Zusammenarbeit mit dem pneumologischen Kollegen weiter abklären und dann hier wichten, aus der Klinik heraus, welches Organ hier im Vordergrund steht und welche Symptomatik hier im Vordergrund steht. Und dann entsprechend die weitere Therapie und Diagnostik zusammen einleiten.
Okay, klar. Ganz wichtiger Hinweis nochmal, was ist jetzt sozusagen das Leitsymptom und worauf sollten wir uns fokussieren? Aber die Betrachtung der Dyspnoe, erinnere ich mich auch noch an eine Ausgabe, ist auch immer eine spannende Diskussion. Herr Professor Lommatzsch hat da mal lange, als wir über COPD gesprochen haben, auch drüber gesprochen, weil sich so viel dahinter verstecken kann natürlich. Ne? Dann ist das nicht immer ganz so einfach. Sie beide haben ja quasi, ich sag jetzt mal, paradiesische Zustände. Nicht nur, dass Sie im schönen Süden Deutschlands arbeiten, sondern Sie sind in der Praxis räumlich eng zusammen. Das heißt, Sie haben kurze Wege. Das haben wir ja auch schon mit Herrn Kami geklärt. Da hausärztliche Versorgung, fachärztliche, pneumologische Versorgung. Jetzt geht es dann weiter in die kardiologische Praxis. Nehmen Sie uns mal mit, wie sich das ganz praktisch bei Ihnen in der Behandlung auswirkt und was Sie vielleicht an Ratschlägen haben oder an Tipps und Tricks haben für KollegInnen, die jetzt niedergelassen sind, die nicht in so einer Situation sind.
Also wir nutzen die räumliche Nähe tatsächlich sehr oft und sehr gerne und es ist wirklich paradiesisch, denn wir können Patienten, die uns notfallmäßig zugewiesen werden, natürlich meistens mit Luftnot meine ich jetzt, und wir, ich oder die Kollegin nicht sofort eine Ursache an der Lunge oder am Herz feststellt, können wir sofort den Patienten weiterleiten und können die notfallmäßig zugewiesenen Patienten sofort zusammen aufarbeiten und finden hier oft Lösungen, die wir allein vielleicht nicht gefunden hätten. Aber auch, wenn wir jetzt die Nähe nicht hätten, bei Patienten, wo es jetzt vielleicht nicht so eilig ist, aber die eben persistierende Luftnot haben, die der eine oder andere behandelt und nicht weiterkommt, dann, denke ich, nutzt es sich, gute Kontakte zu dem entsprechenden Pendant aus dem anderen Fachbereich zu haben und die Patienten hier Zeiten dazu zu weisen. Hm. Es profitiert sowohl der Patient als auch der Zuweiser, als auch wir als Fachärzte selber, weil man hier Freude hat und den Behandlungserfolg direkt miterleben kann.
Jetzt mal blöd gefragt. Ich habe aber natürlich hier auch immer mit so ganz praktischen Herausforderungen zu kämpfen, zu sagen, Wartezeiten eventuell bei KollegInnen in der fachärztlichen Praxis. Ist das jetzt in Ihrem räumlichen Kontext anders? Weil Sie haben ja schon auch getrennte Praxisorganisationen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, das ist bei uns natürlich super. Wir sind eine Gemeinschaftspraxis. Wir haben natürlich die Fachbereiche etwas unterschiedlich organisiert, ist aber trotzdem eine Praxis und wir können fast immer eine gleichzeitige Begutachtung des Patienten am gleichen Tag möglich machen. Mhm. Das ist natürlich hat nicht jeder, aber das ist ein Vorteil, den wir hier durch die gemeinsame Nähe haben und das nutzen wir sehr, sehr gerne und sehr häufig auch aus.
Herz und Lunge sind zwei Organe, die wirklich eng miteinander verbunden sind. Es macht deswegen wirklich auch Spaß, als Team zusammenzuarbeiten, aber ich glaube, man kann das wirklich auch mit einem, wenn man jetzt sagt, man ist Pneumologe, man hat einen guten Kardiologen oder Kardiologin in der Nähe, gut aufbauen, dass man eine Kooperationsstruktur hat, um nicht nur einen kurzen Weg, aber vor allem auch eine kurze Wartezeit für den Patienten oder Patientin zu ermöglichen, wenn es geht.
Und da bin ich sicher, dass viele KollegInnen, die uns gerade zuhören, natürlich ihre Netzwerke aufbauen, auch wenn man schon etabliert ist in der Niederlassung, dann kennt man natürlich den oder die eine oder andere in der anderen Fachrichtung. Wo ich Sie beide quasi vor dem Mikrofon habe, gibt's sowas, was man sich wünschen würde, jetzt neben der guten Zusammenarbeit, vielleicht aus Sicht der Pneumologin in Richtung Kardiologie und aus Sicht des Kardiologen in Richtung Pneumologie? Wir sind Atemweg, deshalb würde ich der Pneumologie den Vortritt lassen.
Also ich persönlich würde mir schon wünschen, dass die kardiologischen Kollegen und Kolleginnen noch mehr an die Lunge denken. Ich finde, jetzt bei uns auf den Kongressen steigt die Awareness enorm. Ich kann mir vorstellen, aber ich bin natürlich auch nicht so viel auf kardiologischen Kongressen wie auf pneumologischen Kongressen, dass die Awareness dann noch nicht ganz so da ist. Und das würde mich wirklich sehr freuen. Wir alle haben natürlich die Möglichkeit, immer eine bessere Spezialisierung mittlerweile zu erzielen. Es gibt immer mehr Therapieoptionen, aber am Schluss behandeln wir immer noch einen Menschen und nicht nur ein Organ. Das heißt, wir müssen natürlich den ganzen Menschen im Blick haben. Und ich glaube, das ist ganz zentral, wenn wir wirklich die Prognose verbessern wollen.
Und umgekehrt, Herr Dr. Schumann, gibt es Wünsche von Kardiologen in Richtung Pneumologie?
Es gibt insbesondere so ein paar Erkrankungen, wo man sich bisher als Kardiologe manchmal leider ein bisschen allein gelassen gefühlt hat. Wenn man auf eine Rechtsherzbelastung stößt, auf Hinweis auf einen Lungenhochdruck, wo jetzt nicht ganz klar ist, er hat eine schwere Mitralinsuffizienz, ist das Herz, ja, aber trotzdem hat der Patient Luftnot und schaut aus, als hätte er ein Problem mit dem rechten Herzen. Ist es jetzt isoliert das rechte Herzen, eher selten, oder ist es ein Problem mit der Lunge, ist es ein Problem mit den Lungengefäßen? Und hier ist es doch sehr schön, wenn man pneumologische Kollegen hat, die einem hier weiterhelfen und den Patienten zusammen behandeln.
Mhm. Und so soll es ja gehen. Und Professor Inkarnath, Sie haben es ja auch gesagt, es geht um Menschen, um PatientInnen. Und da ist natürlich toll, wenn jede Fachdisziplin ihres beitragen kann, um dann am Ende hoffentlich einen guten Behandlungserfolg mitzubringen, respektive was auch immer gerade in der Herausforderung steht, ob eine Symptomlinderung oder Ähnliches, um was es geht. Ich würde mir erlauben, unser zentrales Thema einmal ganz kurz zu verlassen und unsere Zuhörenden mitnehmen zu einem ganz spannenden Projekt. Professor Inkarnath, was Sie mit zwei Kolleginnen in die Welt gesetzt haben, sozusagen. Und es geht, und da finde ich es schon auch eine Verbindung, weil wir sprechen ja über Aufklärung und wir haben jetzt gesagt, wir wollen die Awareness steigern bei kardiologischen KollegInnen, aber natürlich auch in der pneumologischen Praxis, vice versa. Und Sie wollen auch Awareness für Lungenerkrankungen sozusagen wecken, steigern mit einem super, ich sag mal, ganz einfachen, wahrnehmbaren Tool. Sie sind auf Social Media gegangen mit den Pneumopearls. Holen Sie mich und die Zuhörenden doch mal kurz ab. Was verbirgt sich dahinter und was ist die Idee dahinter?
Ja, Social Media und Pneumopulse ist ein Herzensprojekt von der Frau Professor Rademacher, der Frau Dr. Mölgen und mir. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Lungenerkrankungen nahbarer zu machen. Einerseits für interessierte Patientinnen und Patienten, aber auch für die hausärztliche Versorgung, auch wirklich medizinische Fortbildungsinhalte, die wir generieren möchten. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, da immer jedem gerecht zu werden. Wir haben so verschiedene Ebenen, auch Journal Clubs, die dann wirklich spezifisch auch sich an Pneumologen, Pneumologinnen eher richten oder an Hausärzte und Hausärztinnen. Aber wir hoffen, dass wir da einfach die Lunge auch mehr ins Zentrum rücken, weil ich finde, die Kardiologen haben in den letzten Jahren schon bessere Lobbyarbeit gemacht. Jeder weiß, was ein Herzinfarkt ist, aber viele Patienten, die betroffen sind, wissen nicht, was eine COPD-Exazerbation ist. Und das deswegen ist es uns wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen modernisieren und ein bisschen nach außen treten. Und es ist ein spannendes Projekt und vielleicht hat ja auch der ein oder andere Zuhörer Lust, mal reinzuschauen.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin schon Follower, das darf ich an dieser Stelle verraten. Einfach bei Instagram mal reinschauen. Und es ist genau, wie Sie sagen. Also ich finde, es ist erreicht Laien, aber es ist trotzdem auch mit einer sehr großen Portion Expertise. Das liegt natürlich an Ihnen als drei Protagonistinnen ausgestattet und so, dass man gut folgen kann. Also ganz, ganz spannendes Projekt. Ich würde sagen, wir packen den Link einfach in die Shownotes. Dann kann man direkt drauf mal gucken. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich gemeinsam Kardiologie und Pneumologie vor das Mikrofon gesetzt haben. Ein kleiner Hinweis fällt mir noch ein, die Pneumologie hat, das habe ich bei Nachwuchs in der Pneumologie bei unserer Folge gelernt, hat nur einen halben Lehrstuhl im Durchschnitt an den Universitätskliniken in Deutschland. Die Kardiologie locker ein. Also da gibt es auch noch ein bisschen dran zu arbeiten, dass das paritätisch wird. Aber Sie beide leben das gemeinsam und machen damit gute Medizin. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge rund um Herz und Lunge. Schön, dass Sie reingehört haben. Ich möchte Ihnen Lust machen auf unsere nächste Folge. Dort sprechen wir über die Differentialdiagnostik schlafbezogener Atmungsstörungen. Und das habe ich getan mit Doktorin Martina Grosse-Sundrup und Professor Christoph Schöbel. Das Besondere an dieser Folge wird sein, dass es natürlich nicht wieder nur spannende Inhalte für die Praxis gibt, sondern auf dieser Folge setzt auch ein CME-Modul auf. Beim CME-Verlag haben Sie dann die Möglichkeit, im Anschluss ans Hören dieser Folge ein Modul zu bearbeiten und CME-Punkte zu erlangen. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und auch Lust auf den CME-Fragebogen im Anschluss an die Folge haben und sage bis dahin.